So, also ging es halbwegs mal aus. Ich komme aus Deutschland, wir hatten einen Vortrag in Würzburg und es ist erstaunlich, wie es inzwischen auch die Deutsche Bahn nicht mehr schafft, ihre Fahrpläne einzuhalten. Wenn man immer damit rechnen muss, dass eine halbe Stunde und das Mindeste eine längere Strecke und immer dann, das ist ein Problem der Ethik eigentlich schon, wir bitten um ihr Verständnis. Was sollen wir machen? Gut. Wir haben zum letzten Mal einige Positionen der evolutionären Ethik besprochen und alles bisherige. Zusammengefasst ging es darum, dass wir Moral nicht als eine abstrakte Kategorie betrachten sollen, die gewissermaßen vom Himmel heruntergefallen ist, sondern Moral ist Bestandteil unseres Lebens. Die Moralfähigkeit hat sich in der Evolution, in der biosozialen Evolution unserer Gattung allmählich entwickelt. Wir haben gesagt, ich betone das nochmal, dass die Natur zwar keine Moral kennt, moralisch völlig indifferent oder neutral ist, es gibt weder das Gute noch das Böse, genauso wenig wie es das Hässliche oder das Schöne in der Natur gibt, aber wir können unsere Natur nicht vergessen, sozusagen, wenn wir von unserer Moral reden, beziehungsweise auch von Unmoral. Die Position, die ich also vertrete, ist die einer evolutionären Ethik. Das ist eine Position, die unter Philosophen im deutschen Sprachraum vielfach immer noch ein Schreckgespenst ist. Nicht? Moral soll ja irgendwas Idealistisches sein und da arbeitet man auch mit idealistischen Menschenbildern. Wir haben ausdrücklich betont, dass Idealisierungen des Menschen und damit natürlich auch Idealisierungen von Werte- und Normensystemen in der Praxis nicht klappen können. Ich kann Moralsysteme aufstellen, nur wenn sie nicht wirklich lebbar sind, dann werden sie keinen Sinn haben. Mit anderen Worten, wir müssen, ohne den erwähnten naturalistischen Fehlschluss zu begehen, unsere eigene Natur in unseren eigenen Moralüberlegungen stets mit berücksichtigen. Wir werden uns in der Folge dann mit praktischen Problemen der Ethik beschäftigen. Ethik ist ja, wie schon zu Beginn der Vorlesung betont, eine Disziplin der praktischen Philosophie. Aber sie kann natürlich auch im Theoretischen verhaftet bleiben, indem man ganz allgemein darüber diskutiert, was ist gut, was ist böse, was meinen Menschen, wenn sie überhaupt davon reden und so weiter und so weiter. Die angewandte Ethik hingegen hat es mit ganz konkreten Problemen des menschlichen Handelns zu tun. Und hier geht es um Biologie und Ethik, also die Fragen, die heute im Allgemeinen unter der Rubrik Bioethik zusammengefasst und diskutiert werden. Heute aber möchte ich, wie angekündigt, ein Problem gewissermaßen einschieben, nämlich das Problem der Willensfreiheit, das ja seine Bedeutung vor allem aufgrund ethischer Diskussionen hat. Man kann auch theoretisch natürlich darüber reden, sind wir frei oder nicht, aber philosophiehistorisch und auch die Gegenwart bezogen, hat das Problem vor allem seine Bedeutung in Bezug auf ethische bzw. auch rechtliche Fragen. Denn wenn unser Wille nicht frei ist, was ich auch schon angedeutet habe, bleibt die Frage der Schuldfähigkeit. Gut, aber gehen wir jetzt etwas systematischer vor. Was wäre ein völlig autonomer, freier Wille? Oder was wäre eine völlig autonome, freie Entscheidung, egal worauf sie sich bezieht? Das wäre streng genommen eine Entscheidung, die Sie treffen, völlig unabhängig von inneren Motiven und äußeren Umständen. Eine solche Entscheidung erscheint nicht realistisch. Sie können nicht Entscheidungen völlig loslösen von Ihren eigenen Präferenzen, Neigungen, Vorlieben, Wünschen, Hoffnungen und so weiter und so weiter. Und in der Regel müssen wir alle natürlich bei unseren Entscheidungen unsere Umgebung mit berücksichtigen. Das heißt, insoweit ist im strikten Sinne, und ich glaube, das leuchtet zunächst einmal ein, im ganz strikten Sinne eine völlig autonome, freie Entscheidung nicht möglich. Sie ist immer mitgetragen von einerseits unserer eigenen Biografie, was wir da ebenso, wir kommen noch darauf zurück, uns angesammelt haben, an Neigungen, wie gesagt, und so weiter und so weiter. Und sie ist auch immer mitgetragen von unserer jeweiligen Umgebung. Vorweg vielleicht eines, im Alltag belastet uns das Problem im Allgemeinen ja eher weniger. Ich glaube nicht, dass Sie ununterbrochen, dass Sie irgendetwas tun und Sie fragen, ist das mein freier Wille oder nicht. Wenn Sie ein Buch aus dem Regal nehmen, dann nehmen Sie es halt. Sie werden Gründe haben, warum Sie gerade Franz Kafka herausnehmen und nicht Charles Darwin oder umgekehrt. Aber Sie fragen dabei nicht ganz krampfhaft und aufgeregt, ja, war das nicht mein freier Wille, ich hätte auch anders handeln können. Oder wenn Sie irgendwo was essen gehen, ist das Wichtigste, es hat geschmeckt, unabhängig davon, ob sich dadurch Ihre Gene, Neuronen oder was auch immer getrieben worden sind. Aber hier geht es ja dann weiter nicht um ganz simple Alltagshandlungen, sondern eben auch um die Frage der Schuldfähigkeit vor allem. Oder was machen wir, wenn eben der freie Wille wirklich nicht existiert. Gut. Also, wie gesagt, in diesem strikten Sinne, eine autonome Entscheidung ohne Berücksichtigung der inneren Komponenten und der äußeren Faktoren ist nicht möglich oder nur abstrakt theoretisch denkbar. Nun haben wir aber bei unterschiedlichen Entscheidungen in der Regel auch verschiedene Optionen. Ich hätte zum Beispiel jetzt, statt hierher zu kommen, ich könnte mir ein paar Dutzend Alternativen ausdenken, die ich hätte wahrnehmen können, statt wieder hier in diesen Hörsaal heute zu kommen. Und das noch dazu, obwohl mein Zug verspätet war und dann vom Westbahnhof hierher und wieder alles unangenehm. Warum bin ich also trotzdem hier? Das ist ein gutes, weil ich dafür bezahlt werde, übrigens nicht sehr gut, weil ich versprochen habe, ich komme heute wieder, weil ich mich verantwortlich fühle, weil ich, wenn eine Vorlesung ausfällt, zumindest das rechtzeitig ankündigen sollte und so weiter und so weiter. Also vor allem von den anderen Alternativen, die ich theoretisch und auch praktisch hatte, etwa mich in ein Kaffeehaus zu setzen oder die nächste Buchhandlung aufzusuchen oder nach Hause gehen, um mich hinzulegen, muss ich dann doch diese eine Alternative realisieren. Nicht, dass ich mich jetzt bitte unter Zwang fühle, keine Sorge, aber es ist hier auch schon klar, dass die Verfügbarkeit von Alternativen sich aufgrund verschiedener Komponenten einengt. Stellen Sie sich vor, bei allen Lehrveranstaltungen, die angeboten werden, findet gelegentlich die eine oder andere statt, Sie wissen aber nie genau wie, welche Alternativen der betreffende Dozent oder Professor wahrnehmen wird. Und das wäre ein komplettes Chaos. Dann könnte man das Ganze gleich vergessen und die Universität schließen. Also, es gibt Entscheidungsfreiheit natürlich in dem Sinne, dass ich Alternativen habe. Ich kann überlegen, was hätte ich heute noch alles machen können. Und was ist das? Aber
hallo, Entschuldigung, wie ihr sicher wisst, ist jetzt noch eine Demonstration und wir gehen gemeinsam vom Lied geschlossen dann dorthin. Und wenn Leute mitkommen, war es sehr toll. Also bitte kommt mit.
Jetzt haben Sie das Problem der Entscheidung. PSS, Sie haben eindeutig entschieden, für eine Alternative. Ich habe sogar eine Zeit lang damit geliebäugelt, Sie gehen weg, dann kann ich auch nach Hause gehen. Offensichtlich gibt es einige Determinanten oder Faktoren oder Antriebe, die Ihnen momentan vielleicht gar nicht bewusst sind, die Sie also veranlasst haben, jetzt hier zu bleiben. Und das ist genau der Punkt, dass wir ja im Augenblick einer Entscheidung, ja vielfach gar nicht, und da haben Philosophen immer wieder eben das großartige Menschenbild.
Entschuldigung, wir gehen hier alle durch, weil es um 5 Uhr eine Demo gibt. Bitte, viele, viele Leute kommen.
Ich wurde aber schon gesagt.
Okay, danke.
Alles klar. Gut. Dass wir rational natürlich entscheiden können und auf abstrakter Ebene gewissermaßen, dazu hängt, dass wir vielfach Entscheidungen überhaupt nicht rational reflektieren. Jedenfalls nicht im Moment der Entscheidung. Das ist natürlich, kann auch tragisch sein, natürlich. Nicht? Und wenn wir sie reflektieren, bedeutet es nicht, und das sind ja schon schwerwiegende Aspekte, dass die Entscheidung auch die richtigen, für uns wünschenswerten Konsequenzen nach sich ziehen wird. Ja, wir haben sich kaufen ein Auto und denken wirklich ganz rational, strikt, was sollen Sie kaufen, was darf es kosten, Sie wägen ab. Was haben Sie für materielle Ressourcen, was für ein Auto wollen Sie haben und so weiter und so weiter. Und nach vielen Wochen, nachdem Sie die Autohändler und aufgesucht mit Ihrer Bank und so weiter gesprochen haben, haben Sie eine rationale Entscheidung getroffen für irgendeinen Volvo oder was weiß ich was. So. Ein Jahr, da war die Entscheidung richtig. Ja, genau, genau, das wollte ich, es passt alles. Ein Jahr später aber, stellt sich heraus, der Wagen neigt ununterbrochen zu Pannen. Sie haben also den denkbar schlechtesten Kauf getätigt. Im Moment des Kaufs war die Entscheidung richtig. Sie haben ja alles abgegeben. Nur konnten Sie nicht wissen, was daraus wird. Oder ein vielleicht noch schlimmeres Beispiel, wenn da so jemand heiratet, was ja vorkommt. Überlegt ganz genau, nicht etwa wie Darwin, der hat sich eine ganz genaue Liste gemacht, was für oder was gegen eine Eheschließung spricht, und die Pros waren dann eine Zeit länger als die Kontras, daher hat er dann entschieden zu heiraten. In seinem Fall hat das auch ganz gut geklappt, das hat sich bewährt. Aber es gibt noch Fälle, nicht, wo der, die Betreffende fünf Jahre später feststellt, oder noch früher, das war überhaupt eine schlechte Entscheidung. Nicht? Das war der Hochzeitstag und zwar der schönste Tag im Leben dieses Menschen. Aber fünf Jahre später verflucht er diesen Tag und ist mittlerweile geschieden, hat Alimente zu zahlen und was weiß ich. Also, was nützt also eine völlig rationale Entscheidung, wenn wir nie im Voraus wissen, wozu sie führen wird? Mit anderen Worten, wir können Glück oder Pech haben. Wir, das ist vielleicht das Positive, entscheiden uns eigentlich immer richtig. Nämlich, wenn wir genau darüber nachdenken und Alternativen abwägen und so weiter. Im Augenblick der Entscheidung. Ist diese richtig, aber nachdem wir eben, nachdem das Leben ein dynamischer Vorgang ist und nichts Starres, nachdem sich Umstände ändern und so weiter, kann sich jede Entscheidung, auch die rationalste gewissermaßen, als im Nachhinein falsch herausstellen. Ökonomen, nicht mehr alle, aber immer noch sehr viele, halten immer noch fest am sogenannten Prinzip des Rational Choice, rationale Wahl, und neigen zu dem Glauben, dass Menschen ökonomische Entscheidungen immer strikt rational treffen. Was, wie die ganze Welt uns ja demonstriert, nicht nur die Welt der Ökonomie, eine Illusion ist, da wird überhaupt nicht rational kalkuliert, sondern da spielen ganz andere Motive eine Rolle, Habgier, Geldgier und so weiter. Dann kommt dazu noch, dass man sich permanent verkalkuliert, wenn es um große Summen geht und so weiter und so weiter. Bitte.
In erster Linie eine Frage der Reichweite von Entscheidungen. Also dass Entscheidungen per se schon unterschiedliche Reichweiten ansetzen. Also dass das Rationalität jetzt zum Beispiel wirtschaftlich gesehen auf ein Jahr berechnet wird und nicht auf 100 Jahre.
Ja, ja. Klar, aber wie gesagt, das Herr spielt von der Glaube vor. Wir haben das gewissermaßen im Griff. Nicht? Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass irgendein öffentliches Bauprojekt, wenn es heißt, das ist in vier Jahren fertig und wird 350 Millionen Euro kosten, können Sie sicher sein, dass wir 700 Millionen kosten und es wird nicht in drei Jahren fertig, in fünf und in sieben Jahren. Da fragt man sich ja, wie kann das sein? Das sind ja doch rationale Menschen am Werk. Mal abgesehen davon, dass dann mitunter auch Gelder irgendwohin abfließen, wie man weiß, aber nicht mal, das sind alles moralisch hochstehende Menschen, die Wirtschaft nicht die eigene Tasche. Trotzdem schaffen sie es nicht, das Projekt so zu realisieren, wie es eigentlich geplant war. Warum nicht? Weil gewisse Komplexitäten unser Gehirn vielfach überfordern. Darauf ist näher einzugehen, ist hier nicht der Ort, aber es gibt unzählige Experimente, die zeigen, wie an sich sehr intelligente Menschen an der Lösung komplexer Aufgaben oft kläglich scheitern. Eines vielleicht nur, um klarzumachen, was ich meine. Vor vielen Jahren schon hat ein deutscher Psychologe, der Herr Dörner, Wirtschaftsstudenten im vorgerückten Studienabschnitt folgende Aufgabe gestellt: ein fiktives Entwicklungsland, das sogenannte Dana-Land, hat den Studenten und Studentinnen alle Daten gegeben. Das war zwar konstruiert, aber umso konkreter konnte man es machen. Alle wichtigen Daten gegeben, die sie brauchten: Bruttonationalprodukt und Geburtenrate, alles. Und die hatten jetzt die Aufgabe, das Land zu sanieren. Das hat kein einziger geschafft. Alle Ergebnisse, wenn man sie dann durchkalkuliert hat und wenn man sie in die Praxis angewandt hätte, hätten dazu geführt, dass das Land noch tiefer in der Misere versunken wäre. Das Ganze ist erschienen mit in einem ausführlichen Aufsatz unter dem beziehungsvollen Titel, wie Menschen eine Welt verbessern wollten und sie dabei zerstörten. Und da können Sie in der Literatur noch eine Reihe weiterer Beispiele finden, die also, und da gibt es auch Computersimulationen und so weiter, dass komplexe Vorgänge oder komplexe Systeme mit einer Unzahl von Faktoren, also Gleichungen mit vielen Variablen, uns doch einigermaßen regelmäßig überfordern. Man müsste darauf den Schluss sehen, also bitte Vorsicht, wir brauchen kleine Einheit, aber das würde jetzt schon alles zu weit führen. Also, warum ich das erwähnt habe, aber den Grund, dass wir prinzipiell damit rechnen müssen, dass eben rationale Entscheidungen, auch wenn wir Verschiedenes abzuwägen imstande sind, nie wirkliche Garantien sind für eine richtige Entscheidung. Gut, aber zurück nochmal zum freien Willen. Wie gesagt, ein völlig autonomer freier Wille ist nicht möglich. Inwieweit ist er aber vielleicht, in geringerem Maße möglich, sofern man hier überhaupt quantifizieren kann. Nehmen wir ein paar Alltagssituationen. Sie gehen, sagen wir, von hier zum Schottentor mit einem klaren Ziel im Auge. Sie nehmen die Straßenbahn D und wollen zum Franz-Josef-Bahnhof fahren. Ein ganz klar definiertes Ziel. Und dann kommt Ihnen ein alter Bekannter oder eine alte Bekannte entgegen. Mit an Sicherheit einster Wahrscheinlichkeit werden Sie stehen bleiben, die Person begrüßen, sich vielleicht, wenn Sie nicht ganz besonders in Eile sind, einladen lassen ins Café Maximilian, wenn ein großes Bier oder einen kleinen Schwarzen und werde ihr Ziel also verschieben. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem. Überlegen Sie mal das Umgekehrte und die Möglichkeit hätten Sie gehabt. Sie haben ein klares Ziel, D-Wagen, Schottentor, Sie gehen an der Person einfach vorbei. Sie haben jetzt ein ganz klares Ziel definiert. Das können Sie einmal machen, auch zwei, dreimal. Wenn Sie es immer machen, werden Sie sozial vereinsamen. Leute sagen, dass irgendwas passiert mit der Person, der geht da einfach vorbei, der bleibt nirgends mehr stehen, begrüßt niemanden mehr. Ein soziales Leben unter diesen Umständen werden sich schwer führen können. Ja, fühlen Sie sich deswegen unfrei, obwohl das eindeutig natürlich darauf hinweist, in dem Fall auf äußere Faktoren, die zufällige Begegnung einer Ihnen bekannten, vielleicht auch angenehmen Person. Und solche Beispiele gibt es natürlich unzählige, wir erleben sie mehr oder weniger täglich. Dass wir irgendein Ziel verfolgen, dass wir immer Nahziele, kleine Ziele, nicht so nicht gleich die Welt verbessern wollen. Und dass wir das Ziel immer wieder aufschieben, weil verschiedene Komponenten da auftreten, die wir nicht vorausbrechen können. Sie wissen ja nicht, wer, wenn, sie, wann, wo zufälligerweise treffen werden und so weiter und so fort. Oder eine andere Situation ist uns allen auch hinreichend bekannt. Sie gehen, sagen wir, spazieren oder einfach so durch die Stadt oder vielleicht auch wieder mit einem bestimmten Ziel und plötzlich bleiben Sie vor einer ganz bestimmten Auslage stehen. Ja, irgendeinen Attraktor, der Ihnen gar nicht bewusst, national bewusst ist, der die Aufmerksamkeit in diesem einen Moment nun auf dieses betreffende Geschäft lenkt. Und wenn ich an einem Buchhandel vorbeikomme, kann ich kaum stehen bleiben. Schauen, das ist eine Auslage. Ob ich will oder nicht. Und das brauche ich nicht, das weiter mit Beispielen zu vertiefen. Sie können selber darüber nachdenken und reflektieren, wie oft Ihnen solche und ähnliche Situationen passieren, dass Sie mit ganz bestimmten Nahzielen beschäftigt sind, aber diese dann irgendwie verschieben, aufschieben oder vielleicht überhaupt aufgeben, weil plötzlich eine Alternative auftaucht, die angenehmer scheint und so weiter und so fort. Das heißt, wir schenken also auf diese Weise, oder je mehr man hier auch an alltägliche, empirische Beispiele denkt, schenkt sich das, was jetzt im abstrakten Sinne als autonomer, freier Wille erscheint, immer mehr ein. Und hier, etwas weiter ausholend, müssen wir zweierlei berücksichtigen. Wir sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern sind bebürgert oder tragen eine doppelte Bürde mit uns herum. Und zwar jeder von uns ohne Ausnahme zunächst einmal die Stammesgeschichte Bürde. Wir tragen, ob wir wollen oder nicht, unsere Vergangenheit, die Vergangenheit unserer Gattung mit uns herum. Unser Fühlen, Denken, Wollen, Wahrnehmen, Erkennen wird mitbestimmt, zu einem erheblichen Teil mitbestimmt von der Evolution unserer Gattung und hier wieder mitbestimmt von dem Umstand, auf den schon hingewiesen wurde, dass wir über Jahrmillionen hinweg als Jäger und Sammler in relativ kleinen Gruppen umhergezogen sind. Ja, dieser Umstand können wir nicht einfach abstreifen. Anders gesagt, unsere Natur, auch unsere soziale Natur, ist nicht zu beschwindeln. Und die zweite Bürde, die wir mit uns herumtragen, und zwar wird sie größer, je älter wir werden, das ist die Bürde der eigenen Biografie. Von Sigmund Freud stammt folgende schöne Metapher. Denken Sie sich die Stadt Rom, so wie sie heute ist, oder zu Freuds Zeiten war, das liegt noch nicht so weit zurück, mit dem Verkehrsgewühl, den vielen Bars, den Touristen und so weiter, den Autos und so weiter und so weiter, aber die alten Römer sind auch noch da, mit ihren Streitwegen, ihren Tempeln, die aktiviert werden und ihre Götter verehren, betreiben und Sklaverei und so weiter und so weiter. Also abgesehen davon, dass das wirklich eine Herausforderung für die Integrationspolitik wäre, ist eine solche Stadt imaginär. Weil das Ganze ja nicht geht. Nur, hier bei uns drinnen, da drinnen, ist es ähnlich. Also nicht imaginär, so wie dieses Rom, das es nicht geben kann, sondern tatsächlich ist das Alte neben dem Neuen. Das Alte ist nicht verschwunden. Und je älter wir werden, umso mehr haben wir an Erinnerungen, Erfahrungen, Erlebnisse, im Guten wie im Schlechten, und schleppen das alles mit. Es ist ja eigentlich gut für uns, und das Gehirn funktioniert hier gewissermaßen wie ein Filter, dass wir nicht alles, wirklich alles, was wir jemals erlebt, erfahren haben und so weiter, jede Sekunde unmittelbar präsent haben. Das wäre nicht aufzuhalten. Wir vergessen und verdrängen vieles. Vieles aber kommt, wenn die entsprechenden Umstände sich ergeben, dann wieder gewissermaßen hoch. Und da sind wir wiederum bei der Frage, ja, Freiheit, in dem Fall Gedankenfreiheit, keiner von uns kann seine Gedanken oder Erinnerungen steuern. Sie kennen das, dass Ihnen ganz plötzlich, Sie wissen nicht warum, irgendeine Person anfällt, die Sie schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen haben. Oder der alte Lateinlehrer, der vielleicht schon vor 10 Jahren gestorben ist, oder irgendjemand, wie kommt der plötzlich in die Erinnerung? Ja, da muss es Mechanismen geben, ungemein komplexe, verwickelte Mechanismen, die deinem Gehirn wirksam sind, sich aber einer rationalen Kontrolle weitgehend entziehen. Also, doppelte Bürde. Der Affe in uns, um es pointiert zu sagen, ist immer noch da. Und zweitens unsere Erinnerungen, und zwar persönliche, nicht die Stammesgeschichte, auch daran denken wir nicht täglich und ununterbrochen. Unsere persönlichen Erinnerungen, Erlebnisse, Erfahrungen, Prägungen und so weiter sind auch immer präsent. Und diese beiden Komponenten sind ganz entscheidend für unser jeweiliges individuelles Handeln. Vor allem hier Stichwort Präferenzen, Neigungen. Es gibt Menschen, die können bestimmte Speisen nicht essen, nicht, weil die giftig wären. Es geht nicht. Irgendwann, das muss Gründe haben natürlich, aber irgendwann ein Lebensmittel vergiften, vielleicht oder in früher Kindheit wurde zu viel davon serviert und das Kind konnte das im Laufe der Zeit nicht mehr riechen. Und sowas kann sich festsetzen. Ja, ohne dass man rational sagen kann, warum. Eine Prägung, in dem Fall negativer Art. Und es gibt also auch Prägungen positiver Art. Was weiß ich, jetzt Vorliebe für Gebirgslandschaften oder Vorliebe für die weite Ebene und so weiter und so weiter. Das alles wird relativ früh in unserer Biografie oder unserer Ontogenese festgelegt und festgeschaltet und wir schleppen das ein ganzes Leben lang mit uns mit. Na gut, ich sehe, dass Sie im Wesentlichen zustimmen. Wie kam es überhaupt auf die, wie kam der Mensch auf die Idee, dass er frei handeln könnte oder dass er Willensfreiheit hätte? Wenn man da Kultur miteinander vergleicht, ist es übrigens nicht so, dass in jeder Kultur und überall das auf der Geschichte ein beherrschendes Thema gewesen wäre. Aber in der abendländischen Philosophie ist es doch eines der ganz zentralen Themen. Ich gehe mit der Frage aber weiter, wie kam man überhaupt darauf zu denken, dass wir über Willensfreiheit verfügen? Also die Idee der Willensfreiheit ist eine schöne Illusion, in meinen Worten. Nur haben Illusionen durchaus ihren Sinn. In der Evolution hat sich nichts entwickelt, auch nichts im Bereich der geistigen Sphäre, unter Anführungszeichen, was mittel- bis langfristig grundsätzlich dem Überleben zuwidergelaufen wäre. Denn dann ist das Ergebnis das Aussterben. Es können sich keine Verhaltensmerkmale, auch keine anatomischen Merkmale durchsetzen, die ihre Träger in den Tod führen. Das wäre nicht möglich. Das heißt, es müssen also auch Illusionen irgendeinen Sinn haben, sonst hätten sie sich ja nicht so lange gehalten. Und Illusionen gibt es sehr viele. Religionen sind vielfach, in meiner Version, da bin ich auch nicht der Einzige, auch in dem Bereich illusionären Denkens anzusiedeln. Der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod beispielsweise ist genau so eine Illusion. Jeder Empirie nicht zugänglich, ein bloßes Gedankengespinst, ein Gespinst von Hoffnungen und Projektionen. Aberglaube gehört in den gleichen Bereich und so weiter, bis hin zur Astrologie. Wieso hat sich das alles so lang gehalten? Ja, es hat eine gewisse Nützlichkeit. Ich glaube, es war der dänische Physiker Niels Bohr, der da ein Hufeisen hängen hatte am Tor seines Hauses und gefragt wurde, ob er denn dieser Humbug glaubt. Er meinte, natürlich glaubt er nicht dran, aber man hat ihm gesagt, es hilft trotzdem. Und so kann man eine ganze Reihe von Beispielen konstruieren, beziehungsweise auch heranziehen, die sagen, ja, wer weiß, und vielleicht ist doch irgendwas dahinter. Machen wir da lieber mit. Ne? Denken Sie an die vielen, vielen Glücksbringer zu Neujahr und zu Silvester. Wer von uns wird rational denken, dass ein Hufeisen oder dass irgendeine Figur eines kleinen Raufenkehrers in irgendeiner Form kausal mit unserem Leben und mit dem Schicksal des kommenden Jahres verknüpft sein könnte? Das ist ein Schwachsinn, nicht? Oder dass da verschiedene Kleeblätter nicht? Und ich weiß nicht, was das sonst als Glücksbringer alles vermarktet wird, dass die irgendwie damit zusammenhängen, wie es uns im kommenden Jahr gehen wird. Ja, aber der ist eine schöne Tradition, ich weiß nicht, da Glücksbringer zu bringen und das Ganze verschafft dann irgendwie angenehmes Gefühl, angenehme Lebensgefühle sind an sich schon sehr günstig und vielleicht geht es uns dann wirklich besser. Wir kennen das Phänomen in der Medizin, bei unheilbaren Krankheiten, leider ist es nicht verallgemeinbar. Aber es gab schon Patienten, nicht wenige, die von der Medizin nach den jeweiligen Möglichkeiten aufgegeben worden sind, die aber noch Jahrzehnte gelebt haben. Ein prominentes Beispiel, der amerikanische Paläontologe Stephen Jay Gould, der ein sehr rationaler Mensch über seine eigene Krankheit und wie er sie überwunden hat, später sogar einen eigenen wissenschaftlichen Essay geschrieben hat. Kurz erzählt, im Alter von 41 Jahren bekam er die Diagnose, wie war das jetzt? Ein Mesothelioma, eine ungemein gefährliche Krankheit, selten, aber ungemein gefährlich. Man sagte ihm, er habe im Durchschnitt, also Patienten mit dieser Diagnose, haben im Durchschnitt noch 8 Monate zu leben. Also eine niederschmetternde Ansicht bzw. Mitteilung. So, der lebte noch 21 Jahre nachher. Und er schreibt dann Folgendes. Er hat sich zunächst mal gefragt, was heißt das? Im Allgemeinen leben Patienten mit dieser Diagnose 8 Monate, also statistisch. Das muss heißen, es gab einige, die sind schon nach 3 Wochen gestorben, 3 Wochen nach der Diagnose. Es muss aber auch heißen, es gab einige, die haben noch jahrelang nach der Diagnose gelebt. Warum soll ich nicht zu diesen gehören? Also der Artikel erschien unter dem Titel The Medium isn't the Message, der statistische Durchschnitt ist nicht die Botschaft, an die wir uns halten sollen. Das ist das Individuum, das zählt, die Variation, das sind wir wieder bei Darwin und seiner Theorie, das Individuum, die Variation, darauf kommt es an. Ja, und er lebte damit noch, wie gesagt, über 20 Jahre. Inzwischen ist er gestorben, aber immerhin, es macht einen Unterschied, ob man im Alter von 41 noch 20 Jahre hat oder nur noch 8 Monate. Einzusehen. Ja, was waren da für Mechanismen am Werk? Keineswegs müssen wir da an Wunder glauben oder irgendwelche akausalen Möglichkeiten, sondern eine, wie er meinte, sanguinische Natur. Und da hatte er noch, wie er schrieb, eine Menge zu tun, er hatte noch viele Bücher zu schreiben, es war ihm auch gegönnt. Und das kann eigentlich nicht sein, dass er diese Krankheit hat. Ja, er hat sie schon, aber dass er dann sterben, hat er nicht wirklich haben wollen. Und das mag schon ein klein wenig, zumindest nicht bei jedem, aber bei manchen Menschen ganz wichtig sein, um so eine eher so niederschmetternde Mitteilung dann zu verkraften und tatsächlich noch eine Zeit lang zu leben bzw. zu überleben. Das alles sind Dinge, von Mechanismen gesteuert, die im Detail vielleicht noch gar nicht wirklich bekannt sind oder nachvollziehbar sind, die uns aber zeigen, dass eben dann auch Illusionen durchaus ihre Bedeutung haben. Ich denke zum Beispiel jetzt in Bezug auf die Entstehung der Idee des freien Willens in grauer Vorzeit, also irgendwann jedenfalls als unsere Vorfahren schon mit entsprechendem Bewusstsein ausgestattet waren, nicht gleich zu Beginn, vor 5 oder 6 Millionen Jahren, also die haben nur wenig über den freien Willen und so weiter gedacht, aber spätestens auf dem Niveau von Hominiden wie Neandertalern oder Homo sapiens im Allgemeinen vor 100, 150.000 Jahren, wo also sicher schon ein sehr komplexes, selbstreflektierendes Bewusstsein ausgeprägt war, dass man dann auch begonnen hat, über die Möglichkeiten und Konsequenzen des eigenen Handelns nachzudenken, ohne jetzt philosophisch da über Widerfreiheit und so weiter sich Gedanken zu machen. Also, jetzt irgendein Steinzeitmensch, der erfolgreich mit irgendeinem von ihm selber gebastelten Steinwerkzeug mit einem Schlag einen Ziegenbock erschlagen hat und sich damit eine willkommene Mahlzeit gesichert hat, muss doch gedacht haben, so, das war ich, ich kann das, das sind meine Möglichkeiten. Ich glaube, dass so etwas ganz entscheidende Vorbedingungen waren für die Idee der Willens- bzw. Handlungsfreiheit. Denn der Steinzeitmensch hatte keine Ahnung von Neurobiologie und von verschiedenen molekularbiologischen Mechanismen, von genetischen Mechanismen und so weiter, die ihn mitbestimmen. Der hat einfach nur gesehen, ich kann das machen. Ja, und bitte heutzutage der Appell, du kannst es, wenn du nur willst, der läuft ja genau in die gleiche Richtung. Wobei gerade dieser Appell natürlich dann eigentlich das Gegenteil bedeutet, nämlich Unfreiheit des Willens. Ne? Du musst ja eigentlich wollen. Ne? Das wird paradox letzten Endes. Aber dass man heutzutage auch in der Werbung und in irgendwelchen, was weiß ich, Managementkursen und so weiter, nehme ich mal an, mit solchen Appellen arbeitet, das bedeutet nichts anderes als eben den Hinweis, es liegt in Ihrer Hand. Sie müssen nur wollen, egal was. Ein Studium vollenden, einen Computer reparieren, irgendein Doktorat zu schreiben, einen breiten Fluss zu durchschwimmen, egal was. Und der mögliche Erfolg, der sich dann einstellt und eben schon beim Steinzeitmenschen eingestellt hat, denn ging es eben primär um sein biologisches Überleben, der Erfolg, der sich dann einstellt, ja, ich kann das machen, wenn ich den Stein so und so nehme und so hinhaue, muss ja geradezu zwangsweise die Idee genährt haben, ich kann eigentlich machen, was ich will, beziehungsweise umgekehrt, ich erreiche das, was ich will. Also nochmal, das glaube ich sind ganz entscheidende Vorbedingungen oder Wurzeln dessen gewesen, warum sie überhaupt die Idee des freien Willens entwickelt hat. Und geht es uns im Alltag nicht auch so, dass wir befriedigt sind, wenn uns irgendetwas gelingt? Ja, das haben wir jetzt gemacht, ohne fremde Hilfe. Das ist irgendwie ein Gefühl der Erhabenheit, ein Gefühl der Befriedigung. Ich habe das geschafft. Und was ist wichtiger im Leben als ein positives Lebensgefühl? Das Gefühl von Wohlbefinden, Wohlbehagen, Zufriedenheit, vor allem mit sich selber. Das sind das ganz Entscheidende. Antriebe des Lebens, auch des sozialen Lebens, wir kommen später dann noch darauf, bei anderer Gelegenheit zu sprechen. Damit ist es auch die Idee des freien Willens, unabhängig davon, ob es ihn gibt oder nicht, in allererster Linie, aus meiner Sicht, nichts weiter als die Folge von bestimmten Situationen, die schon sehr früh in unserer Evolution als angenehm empfunden worden sind. Konsequenzen nach sich zogen, die angenehm positiv waren. Zum Beispiel sich eine ersehnte Mahlzeit zu verschaffen. Darum geht es ja heute auch noch genau unter etwas anderem Vorzeichen. Und mit zunehmender Reflexion, beziehungsweise später dann mit Beginn der Kulturgeschichte im engeren Sinne, mit Beginn der Philosophiegeschichte und so weiter, hat sich diese Idee dann auch entsprechend verstärkt und sie wurde in vielen Traditionen zumindest auch gleichsam eingeimpft. In der Schule haben ja viele von uns schon gelernt, der Mensch hat Verstand und freien Willen. Was den Verstand betrifft, haben uns vielleicht inzwischen schon etwas kritischer dazu gestellt, aber den freien Willen, da wollen doch viele noch festhalten. Und das hat auch damit, bitte.
Also, es gibt ja sehr viele verschiedene Konzeptionen von freien Willen.
Ja.
Es gibt ja einige, die mehr plausibel sind als andere.
Ja, nennen Sie eine plausiblere zum Beispiel.
Also, eine plausiblere? Ja. Also, ich habe jetzt gerade einen sehr nicht plausibel freien Willen. Und zwar diese, die überzeitlich ist, wie es im deutschen Liberalismus vorkommt, von Schelling und Kommen zum Kant und so weiter, wo quasi wirklich das Individuum eine vorzeitliche Entscheidung, bevor es überhaupt noch da ist, das ist für mich zum Beispiel keine sehr gute Konzeption.
Ja, darauf wollte ich noch zurückkommen. Aber Sie, bitte um Geduld, ein paar Minuten. Wie schon gesagt, im Alltag müssen wir nicht permanent darüber reflektieren, aber die Idee, also Verstand und freier Wille, hatte natürlich in der Philosophiegeschichte bzw. unserer Kulturgeschichte auch eine Motivation und das alte Thema, den Menschen eine Sonderstellung in der Natur beizuräumen. Und da gibt es die Tiere, die sind blöd, die denken nicht nach, die können nichts, die haben natürlich keinen freien Willen. Wir aber haben einen freien Willen. Ich habe zum letzten Mal zwar ein paar Beispiele erwähnt, wo man eine Sau zu Tode verurteilt hat, also schuldfähig sprach und so weiter. Was sich da die Richter dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Offenbar haben sie doch vorausgesetzt, dass auch Schweine anders handeln könnten, als wir es de facto tun. Aber im Allgemeinen, jedenfalls in neuerer Zeit, wird man also bei einem Schwein oder bei einem Hasen oder bei einem Krokodil keine Probleme erkennen, die auf den freien Willen sich beziehen. Die Tiere handeln, sagt man gemeinhin, ihren Instinkten gemäß, die können nicht anders, wobei dann der Begriff Instinkt natürlich heute in der Verhaltensforschung nicht mehr so gern verwendet wird, weil er problematisch ist, aber das nur nebenbei. Während der Mensch aber nicht, das hehre Wesen, Homo sapiens sapiens, mit seiner Fähigkeit zur Rationalität, und natürlich auch die Fähigkeit haben muss, frei zu handeln und frei zu entscheiden, um sie eben, das ist ja der Sinn und Zweck dieser Diskussion, letzten Endes auch moralisch richtig verhalten zu können, um seine moralischen Pflichten im Sinne von Kant wahrnehmen zu können. So, die moderne Neurobiologie hingegen, ich komme jetzt auf die Bemerkung von vorher zurück, zeigt uns Folgendes. Da war der Amerikaner Libet, der eigentlich ursprünglich die Willensfreiheit beweisen wollte, aber das Gegenteil dabei bewirkte. Seine Experimente führten, kurz gesagt, wurden dann auch wiederholt, Gehirnstrommessungen und so weiter, zu dem Ergebnis, wenn ein Proband auf einen bestimmten Knopf drücken soll, ist im einfachsten Falle, wird Bruchteil einer Sekunde vorher die Entscheidung im Gehirn schon vorgetroffen. Also bevor Sie die Türklinke in die Hand nehmen, ist die Entscheidung schon getroffen. Das heißt, innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums, da gibt es kein Zurück mehr. Das ist bei Entscheidungen wie eine Tür zu öffnen oder einen Computer auf das Zeichen löschen zu drücken und so weiter, harmlos. Es ist nicht harmlos, wenn jemand eine Pistole in der Hand hat, eine geladene oder einen Revolver. Und bevor er rational entscheidet zu schießen oder nicht, schon im Gehirn der Mechanismus losgeht und dann eben auch der Schuss eine Hundertstel Sekunde vorher losgeht, dass er vielleicht losgegangen wäre, wenn tatsächlich eine freie Entscheidung möglich wäre. Das heißt also, in dem Fall ist es vor allem unser zentraler nervöser Apparat, also Neuronen, Nervenzellen in ihren hochkomplizierten Verknüpfungen, die zum Teil noch nicht wirklich heute durchschaut sind, in den hochkomplizierten Verknüpfungen, die Vorentscheidungen treffen, noch bevor ein rationaler Sensor eingreifen kann. Wir kennen das doch. Verflucht, warum habe ich das bloß gemacht? Zum Glück sind es ja vielfach dann nicht besonders gravierenden Dinge, wenn man Blödsinn gemacht hat. Gut, im Augenblick der Tat, was auch immer, mögen wir gedacht haben, das ist richtig so, eben, wir haben nicht immer nur gedacht, sondern bevor wir wirklich gedacht haben, ist im Gehirn schon eine Vorentscheidung, um das nochmal zu betonen, getroffen worden. Jetzt haben wir natürlich, und damit komme ich endlich zur Sache eigentlich, also unser, das, was wir Wille bezeichnen, denn bitte, ich habe nicht gesagt, dass wir keinen Willen haben, aber Willen haben auch Katzen und Hunde und so alle Tiere mit entsprechend komplizierten Nervensystemen, zumindest den Willen, etwas zu fressen, etwas zu erjagen, davonzulaufen, sich zu verstecken und so weiter. Wir machen einen Willen, oft einen sehr starken Willen, sich zu widersetzen, ein Hund, der lässt sich vielleicht nicht so gern dressieren und so weiter, einen Willen, etwas dagegen zu tun. Also, kein Mensch, glaube ich, zweifelt ernsthaft daran, dass wir einen Willen haben. Das war aber nicht der Punkt. Der Punkt war, ist der frei? Erlaubt uns der freie Entscheidungen, und zwar in dem strikten Sinne einer völligen Autonomie, die ich absolut verneint habe. Wenn nun also nicht nur Gehirnzellen, sondern auch noch der gesamte sonstige Apparat, unser Immunsystem, verschiedene Hormone, genetische Veranlagung und so weiter, wenn dieser gesamte Komplex also jeweilige Entscheidungen mitdeterminiert oder überhaupt bestimmt, dann kommen wir endlich zur Frage, ja gut, und wie können wir dann sinnvoll über Moral reden, beziehungsweise über Pflichten oder über Schuld und Schuldfähigkeit. Auf der einen Seite ein Extrem, da ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig, und das hat es in den letzten Jahren durch verschiedene neurobiologische und neurologische Untersuchungen bestätigt, es gibt Gehirnerkrankungen und Gehirnschäden, die tatsächlich dazu führen, dass eine betroffene Person aufgrund eben dieser pathologischen Erscheinungen in ganz bestimmte Richtungen zu handeln gezwungen ist und nicht wirklich schuldfähig ist. Der kann nichts dafür, dass im Gehirn da irgendetwas deformiert wurde, vielleicht schon früh vorgeburtlich und so weiter und so weiter. Das ist, wie gesagt, für neue Erkenntnisse. Aber was ist da mit all den anderen, die also nicht jetzt wirklich durch Gehirnschäden dazu determiniert werden, eine schreckliche Tat zu begehen? Und hier reden wir jetzt bitte nicht mehr darum, ob wir uns entscheiden, ein Auto zu kaufen oder da zur Tür hinaufzugehen, mitzuprotestieren oder nicht, sondern um wirklich gravierende Sachen, Vergewaltigung, Mord, Massenmord. Hätte Adolf Hitler, um ihn hier einzubringen, wäre er nicht in ein Männerheim gesteckt worden, sondern in ein Fünf-Sterne-Hotel, wären seine Bilder gekauft und gut bezahlt worden, hätte er dann auch den Zweiten Weltkrieg angezettelt. Der Neurobiologe Gerhard Roth, mit dem ich kürzlich darüber sprach und den ich gefragt habe, was meinen Sie, kann eine Biografie, ist spekulativ natürlich, wir wissen, wie Hitlers Lebenslauf war, wäre der ganz anders verlaufen, wäre der Zweite Weltkrieg nicht stattgefunden, wenn auch kein Zweiter dann gekommen wäre, der ähnliche Hitler. Roth meint auf jeden Fall, Hitler war ein Psychopath und ausgesprochen Psychopath, Soziopath, wie man vielleicht besser sagen sollte, da spielt es nicht wesentlich mit, ob der im Männerheim oder irgendwie bei kargen Verhältnissen lebt oder in Saus und Braus, der wird auf jeden Fall seiner Soziopathie irgendwann freien Lauf lassen. Das ist jedenfalls die Meinung von Gerhard Roth. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir können das nicht mehr beweisen oder widerlegen. Hitler war so, wie er war, der so gelebt, wie er gelebt hat. Die Ergebnisse sind allen von uns hinreichend bekannt. Ich denke aber schon, dass Hitler ein extremer Fall war und dass in vielen Fällen positivere oder negativere Lebensumstände sehr wohl vieles mitbestimmen können. Zum eben Guten oder zum Schlechten. Gut, aber jetzt wie gesagt, Vergewaltigung, Mord, Massenmord und all diese wirklich schrecklichen Dinge. Was machen wir mit jemandem, der zum Beispiel Folgendes sagt, also der ist ein 16-jähriges Mädchen und vergewaltigt, nachher noch erdrosselt, tötet und dann sagt, wissen Sie, wollte er das nicht. Aber ich habe das Mädchen gesehen, plötzlich kam ein Hormonhaushalt durcheinander und irgendwas, er hat sie getötet. Ich muss mich dafür entschuldigen, ich wollte es nicht. Was soll man denn da antworten? Ich würde ihm antworten, ja, das sehe ich ein, ich glaube nicht an den freien Willen. Wir sind die Macht der Gene, der Hormone, der Neuronen und so weiter durchaus bekannt und nachvollziehbar. Aber es ist halt so, dass die allermeisten Menschen nicht vergewaltigt und getötet werden wollen. Daher müssen wir uns überlegen, was wir mit Leuten wie dir machen, die so etwas tun. Das heißt, mein Argument jetzt ist ein höchst praktisches. Denn die größte Furcht, die in Diskussionen über Willensfreiheit entsteht, und deswegen vor allem in Deutschland auch die Diskussion vor 2-3 Jahren ganz gewaltig entfacht, und zwar auch von Juristen geführt, wenn es keinen freien Willen gibt, auf den stütze ich ja das gesamte Rechtssystem, die gesamte Rechte, und da kann ja niemanden verurteilen, denn niemand handelt freiwillig, nicht wahr? Sei es nun, dass die Neuronen ihn da bestimmen, was auch immer, was soll man dann machen? Ja, ich glaube nicht, dass deswegen dann das gesamte Sozialsystem zusammenbrechen wird. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich eine Reformierung des Strafrechts überlegen, aber dafür bin ich kein Experte, das ist ein anderes Thema. Pragmatisch gesehen, glaube ich, brauchen wir die Idee des freien Willens nicht, um eine Sozietät einigermaßen funktionsfähig zu halten. Dann machen wir mal ein Gedankenexperiment, eben jemand tötet, vergewaltigt, tötet eben ein 16-jähriges Mädchen und entschuldigt sich unter Anführungszeichen, rechtfertigt sich damit, dass er ja nicht frei gehandelt hat, dass er das gar nicht tun wollte. Dann kommt der Vater des Mädchens und sagt, wissen Sie, bei mir ist es so, wenn jemand mein Kind tötet, dann kann ich gar nicht anders, den muss ich abknallen, der erschießt einen. Und dann kommt dann der Bruder von ihm und sagt, ja, wenn man den Bruder erschießt, dann muss ich den töten. Und das wird der Auftakt einer endlosen Mordserie, in die dann immer mehr Menschen verwickelt werden würden. Das können Sie dann zu Hause vielleicht, ohne Albträume befürchten zu müssen, weiterspinnen, gedanklich zumindest. Naja, Sie werden aber leicht einsehen, Sie müssen das gar nicht weiterspinnen, dass auf diese Weise jede Sozietät, welcher Art auch immer, auf lang oder kurz zum Scheitern verurteilt wäre. Ich sage jetzt nicht, was man mit solchen Leuten tun soll, die also vergewaltigen und töten und so weiter, inwieweit. Also das müssen sich Strafrechtler überlegen oder Rechtsphilosophen. Ich sage nur, dass wir irgendwelche Maßnahmen treffen können und müssen. Und zwar vor dem ganz allgemeinen prinzipiellen Hintergrund, dass wir ja auch den Willen des anderen berücksichtigen müssen, nämlich des Opfers. Das Mädchen wollte ja nicht vergewaltigt und getötet werden. Und nachdem noch einmal, und da können wir, glaube ich, auf eine anthropologische Konstante gewissermaßen einigen, nachdem Menschen weltweit, abgesehen von einigen, das sind prozentuell oder promillmäßig, sehr wenige, Selbstmordattentäter und so weiter, nachdem die allermeisten Menschen weltweit, egal in welcher Kultur sie leben, leben und überleben wollen, nicht getötet, nicht vergewaltigt, nicht verletzt werden wollen, können wir daraus, glaube ich, auch aus rein pragmatischen Gründen durchaus ein allgemeines Prinzip ableiten, wie wir es auch schon vor 1-2 Wochen gemacht haben. Ein universelles Prinzip der Moral, wenn Sie so wollen. Niemandem darf körperlicher Schaden zugefügt werden, zumal wenn er zum Tod der betreffenden Person führt. Das heißt, freier Wille oder nicht, wir haben innerhalb einer bestimmten Sozietät eben die Möglichkeit, wir sollen auch Menschen schützen, akzeptieren, dass jeder zumindest den Willen hat zu leben, möglichst lang am Leben zu bleiben. Und überall dort, wo ein anderer mit seinem Willen, der etwas anders geartet ist, seinen Willen gewissermaßen abschneidet, sein Leben verkürzt, und müssen wir den anderen irgendwie in Verwahrung bringen, damit er das nicht weiterhin fortsetzt. Bitte schön.
Bei diesen ganzen Beispielen ist mir die Frage gestellt, ist ja sehr schwierig, da, wie man das beurteilt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendjemand begeht ein Verbrechen, Mord, Vergewaltigung, weil Neigungen und alle möglichen Motive dazu treiben, der Wille ist nicht ganz frei. Dann müsste man davon ausgehen, dass solche Leute auch keine Reue dann, oder dass beim nächsten Mal wieder geschieht. Also wie kann man dann. Dann müssen wir die
ein Leben
lang
wegsperren und sagen, die haben ihn ja aus. Eine sehr wichtige Frage. Die Frage ist einfach, das ist eine sehr wichtige Frage. Stichwort Reue, Gewissen wollte ich noch hinzufügen. Es hat uns, bitte.
Ergänzend dazu wollte ich nur sagen, es gibt ja in der Rechtsprechung den Passus, er wird als abnormer Rechtsprechung behandelt. Das heißt, er wird gewissgesperrt.
Gut, wobei das natürlich ein sehr schwammiger Begriff ist. Ich habe vorhin gesprochen von Patienten, muss man in dem Fall sagen, gleichzeitig auch Delinquenten mit ausgesprochenen pathologischen und lokalisierbaren Gehirnschäden. Das wäre dann eine klare, anatomisch, physiologisch, biologisch definierbare Abnormität. Ansonsten ist der Begriff natürlich, aber Sie haben recht, man versucht im Recht weitgehend auch darauf Rücksicht zu nehmen, war das jemand, der...
Wer auf Kinder geschossen hat, auf die Spielplätze, da gesagt zur Polizei, wie die kommen, ist die Johann Huscher.
Ja. Direkt dazu?
Vielleicht auch noch eine Frage, von Wien gesprochen, von der Entscheidungsfreiheit, hat der Wille vielleicht andere Freiheiten?
Was meinen Sie jetzt?
Ich habe so, hat
der
Wille vielleicht
die
Freiheit, eine Illusion zu haben?
Gut. Vielleicht deine. Wie gesagt, wir sprechen ja ausdrücklich von den schweren Verbrechen. Wenn jemand bei Bilder eine Wurst stiehlt, kann man auch darüber diskutieren, frei oder nicht. Aber die Konsequenzen der anderen sind ja vergleichsweise geringfügig, verglichen mit Mord, Vergewaltigung, schwere Körperverletzungen und so weiter. Also nur um diese Probleme geht es ja hier. Die Evolution hat uns offensichtlich flankierend oder als Beiprodukt, wie Sie wollen, ein Phänomen eingezüchtet, anthropomorph gesagt, das wir Gewissen nennen. Das ja doch bei vielen Menschen, würde ich vermuten, einiges verhindert. Dass wir darüber hinaus, Sie haben das Stichwort ja vorhin genannt, zumindest im Nachhinein, wenn es dann leider zu spät ist, Reue empfinden. Nun gab es Menschen, die hatten oder die haben kein Gewissen, keine Reue. Das war einige der Leute im Dritten Reich, ich meine auf der Täterseite, die haben allenfalls bereut, dass Deutschland den Krieg verloren hat und gar nicht bereut, was sie sonst getan haben. Da gab es die sogenannten Erbärzte, die in der Praxis dann auch dafür gesorgt haben, dass da Tausende von Menschen eliminiert worden sind aufgrund ihrer Diagnosen und so weiter und so weiter. Es scheint also nicht überall zu funktionieren. Jetzt kann man natürlich sagen, die Menschen ohne Gewissen und ohne jede Reue sind ja prozentmäßig wahrscheinlich sicher in der Minderzahl, das ist nur ein ganz kleiner Bereich. Und es sind ja übrigens auch, also die Zahl der Vergewaltiger und Mörder ist ja auch natürlich sehr klein verglichen mit der Gesamtzahl der Menschen. Die allermeisten von uns vergewaltigen nie jemanden, verletzen nie jemanden, töten nie jemanden, das ist ja ganz klar. Aber es interessieren eben diese wenigen Fälle, weil sie ja eben gleichzeitig zu viele sind. Über die Leute, die nie jemanden töten oder verletzen, brauchen wir ja nicht zu reden, da ist ja alles in Ordnung. Es geht ja nur um die, die das dennoch tun. Und mir erscheint nun, dass das Fehlen von Gewissen bzw. Reue, Fähigkeit natürlich auch von verschiedenen Komponenten abhängt, das mag Erziehung sein, ideologische Indoktrinierung und vieles mehr. Und eine Frage der Randbedingungen. Man könnte darüber streiten, ob jeder Mensch zum Beispiel dazu imstande wäre, grundsätzlich unter ganz bestimmten politischen Umständen, dazu imstande wäre, andere Menschen zu foltern. Wir neigen dazu, ich neigte die längste Zeit dazu, gut, das ist auch wieder ein kleiner Prozentsatz pathologischer Individuen. Dann habe ich vor vielen Jahren schon einmal einen chilenischen Psychologen getroffen, der seinerseits Folteropfer war in der Diktatur in Chile. Und der hat mir gesagt, er glaubt, jeder Mensch kann Folterer werden, wenn die entsprechenden Bedingungen gegeben sind. Denn man macht sich ja da vielleicht eine völlig falsche Vorstellung. Wie werden die Leute rekrutiert, die da andere Leute foltern aus politischen Gründen? Der hat mir das so erzählt. Da wird jemand angerufen aus heiterem Himmel und dem wird nur gesagt, guten Tag, wie geht's Ihnen? Und Sie haben zwei Kinder, nicht wahr? Der wird aufgelegt. Na gut, der weiß nicht zunächst. Der hat bisher nichts gemacht. Ja, der war völlig unbescholten. Und so geht das immer wieder. Wochen weiter, bis der vollkommen verunsichert ist und der fühlt sich bedroht, seine Familie fühlt sich bedroht und so weiter und so weiter. Und irgendwann ist er davon überzeugt, es gibt eine allgemeine Bedrohung, nicht wahr, von politischen Gegnern und so weiter und so weiter. Und das Ganze ist durchgespielt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist er Folterknecht. Ich kann es nicht jetzt empirisch nachprüfen, ich kenne solche Menschen nicht, ich kann nur so wie gesagt wiedergeben, was der Psychologe mir da erzählt hat und der kleine Fuhrhaus glaubwürdig und in gewissem Sinne kann ich das natürlich nachvollziehen, sodass also jetzt bestimmte Handlungen, bestimmte Taten doch auch sehr stark abhängig zu sein scheinen von den Rahmenbedingungen. Natürlich wiederum einigermaßen variabel. Ein Beispiel oder zwei Beispiele. Es hat in dritter Reihe Leute gegeben, die im Gegensatz zu vielen anderen Risiken in Kauf genommen haben und bei sich zwar sich Juden versteckt haben, zum Beispiel. Und das waren natürlich die rühmlichen Ausnahmen. Oder Sie kennen vielleicht den Film Schindlers Liste. Und Schindler war zwar nicht die Ausgeburt der Moral, aber durch sein Handeln hat er letzten Endes Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel. In Hamburg 1942 hatte ein 17-Jähriger, der geholfen hatte, ein brennendes Haus zu räumen, ein paar Filzpantoffeln gestohlen. Die Filzpantoffeln waren Eigentum der deutschen Wehrmacht. Wurde angezeigt, er kam vor Gericht und der Richter sprach die Todesstrafe aus für ein paar gestohlene Filzpantoffeln. Das ist jetzt keine Geschichte, die erfunden hat, bekanntes Beleg. Dieser Richter hatte sogar im Dritten Reich, sogar da gab es eine bestimmte Rechtskultur, eine ziemlich breite Möglichkeit von Urteilen, der hat die schlimmstmögliche genommen, Todesstrafe. Diebstahl von Eigentum der Wehrmacht konnte auch anders geahndet werden. 5 Jahre Zwangarbeitslager, auch schon aus unserer Sicht völlig absurd, für ein paar depperte Pantoffeln, 5 Jahre Zwangarbeitslager, aber das war eine andere Zeit. Der Richter hat die Höchststrafe verhängt. Warum hat er das gemacht? Also, der hätte das nicht tun müssen. Das ging so weit, dass dann sogar Göring über den Weg des Gnadengesuchs die Todesstrafe umgewandelt hat, eben in eine Strafe, 5 oder 7 Jahre, weiß ich nicht, Zwangsarbeitslager. Glücklicherweise für den jungen Mann war 2 Jahre später der Krieg schon zu Ende. Was ich damit sagen möchte, es gibt da zwei extreme Verhaltensweisen oder Handlungsweisen. Im einen Fall Menschen, die durchaus bereit sind, ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen, andere zu retten, sogar unter so katastrophalen Umständen wie dem Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg. Und am anderen Ende des Spektrums, solche Leute, die, wie soll man das bezeichnen, vorauseilender Gehorsam oder übertriebener Ehrgeiz oder übertriebene Machtgier oder was auch immer, die Todesstrafe bei einem Fall verhängen, wo ihnen ja de jure und de facto auch andere Möglichkeiten, positivere für den Angeklagten zur Verfügung gestanden haben. Paradoxerweise wurde der Richter später nach dem Krieg Dekan der juridischen Fakultät der Universität Marburger Berlin. Das muss uns zu denken geben. Es gibt aus dieser Zeit, ich möchte jetzt gar keine Vorlesung über das Dritte Reich halten, ich bin nicht wirklich Experte, viele, viele Beispiele, und es gibt sie aus anderen Situationen vergleichbarer Art, wo genau das Dritte Reich wohl das Schlimmste war, was bisher passiert ist in der Menschheitsgeschichte, wo unter denselben Bedenken Menschen doch unterschiedlich zu handeln imstande sind, bis zu einem gewissen Grade. Ich erwähne das deswegen, weil ich eben denke, dass Bedingungen allein nicht genügen, um wirklich jeden Menschen zu ganz bestimmten Handlungen zu überzeugen bzw. zu zwingen. Da ist dann schon wieder die individuelle Biografie mitunter entscheidend. Gut, ich habe zwei Extreme genannt, dazwischen haben wir dann den großen Durchschnitt, nicht wahr? Menschen, die irgendwie sich weder so noch so verhalten haben, die davongelaufen sind oder was weiß ich, was alles, das alles hat es gegeben. Viele dieser Verhaltensweisen sind aus heutiger Sicht nachvollziehbar, andere wie der Fall dieses Richters, da fällt es mir zumindest schon schwer, das nachzuvollziehen, was ging denn in diesem Kopf vor. Und jetzt haben wir natürlich, und ich meine hier auch das Phänomen des Denunziantentums, seien Sie wachsam, nicht wahr? Goethe hat gesagt, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf, hüten Sie sich auch vor Leuten, die jeden verpetzen und anzeigen, der irgendwie, bitte keineswegs ein großes Verbrechen begangen hat, aber vielleicht am Schottentor eine Zigarette geraucht hat, obwohl er es nicht durfte. Das sind dann schon Leute, die sind sehr verdächtig. Nicht? Da fragt man sich dann schon, oder frage ich mich, was würden die unter anderen Umständen tun, wenn sich die politische Situation, Gott bewahre oder der Teufel bewahre, ändern sollte. Ein Grazer Kollege hat mir erzählt, da gab es im Institut für Sportwissenschaften einen Studenten, einen sogenannten ewigen Studenten, der nie fertig wurde, der nur mittelmäßig alle Prüfungen überhaupt bestand und so weiter und so weiter. Niemand hat ihn besonders geehrt oder geschätzt oder irgendwas. Eines Tages kam irgendwer auf die Idee, dem irgendetwas umzubinden und ihn als Aufseher am Sportplatz dort einzusetzen. Dafür war er gerade geeignet. Der hat seine Persönlichkeit fast verändert. Der war plötzlich wer. Der wurde aggressiv. Hat Leute angepfiffen, zurückgepfiffen, fühlte sich plötzlich in einer gewissen Machtposition, wenn auch bitte, also der Aufseher am Sportplatz würde mich persönlich weniger befriedigen, aber bitte. Da muss ich mal vorsichtig sein, welche Leute man mit welchen Aufgaben betraut. Das wäre hier gewissermaßen die Conclusion dieser Geschichte. Und gerade weil wir damit rechnen müssen, dass eben unser Handeln, Verhalten und Handeln von sehr vielen komplexen, teils eben noch nicht wirklich im Detail bekannten Mechanismen im Gehirn und überhaupt im gesamten Organismus mitbestimmt wird und dass natürlich niemand für sich allein lebt, dass all das, was in unserer Biografie sich manifestiert, in ständiger Wechselwirkung zu unserer Außenwelt auch passiert ist. Keiner von uns lebt ja als Kaspar Hauser, sprichwörtlich oder buchstäblich. Gerade eben, weil das ein so komplexes, verwickeltes Gefüge ist, kann man halt offensichtlich im Falle vieler Menschen für nichts garantieren, sozusagen. Wenn sich dann biografische, schon negative biografische Elemente mit günstigen Umweltkomponenten paaren, da kann es dann zu Katastrophen kommen. Denn woher haben im Dritten Reich, wo kamen die ganzen KZ-Aufseher her und so weiter, das war ja ungeheure Zahlen von Leuten, die da rekrutiert wurden und die das auch zum Teil ausgekostet haben, nicht? Also plötzlich eine gewisse Macht da zu entwickeln und die in einigen Fällen zumindest bis zum grausamsten Ende auszuführen. Wir müssen wieder ausgehend von unserer Stammesgeschichte, unserer Evolution mit zwei Dispositionen rechnen, die zunächst einmal völlig neutral sind, wie vieles in der Evolution alles neutral ist und wie nichts in der Evolution absichtsvoll geplant ist. Die eine Neigung ist die zur Dominanz, die zweite Neigung die zur Unterwürfigkeit. Das hat nicht nur der Mensch, das haben auch Hunde, Wölfe, verschiedene sozial lebende Tiere. Beides kann sich, bitte.
Das nehmen wir jetzt ein Problem.
Ja. Also Probleme haben wir alle. Das
Prinzip des Gewissens oder dieser Steuereinheit, die aus Phylogenese oder aus Phylogenese entsteht, das evolutionistische Vorprogrammierung, die sich halt der Jürgen mitgebracht hat. Wenn ich aber die Gegenposition vertreten, dass das so ist, dass man so etwas hat, das würde ich schon bestätigen. Aber die Inhalte dieses Gewissens, dass wir da als Korrektiv sagen, dass man nicht
begreift,
das ist doch eine extreme kulturelle Prägung. Die hat überhaupt nichts mehr mit dem evolutionistischen Evolutionsprozess, der hinter uns denkt, sondern der Inhalt des Gewissens des.
Ja, das genau wollte ich ja eigentlich sagen. Das sind zwei Neigungen. Welche davon, das Individuum letztlich verstärkt, das hängt ja wieder von unterschiedlichen Umständen ab. Unter bestimmten Umständen kann es sich durchaus günstig erweisen, nicht die dominante Position zu ergreifen, sondern sich unterzuwerfen. Das kann mitunter lebensrettend sein. Es mag andere Situationen geben, wo das Umgekehrte sich als günstig erweist für den Einzelnen, nämlich die dominante Position. Also die Inhalte, nicht? Also die variieren natürlich, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, geht es ja genau darum, dass jetzt, ich würde nicht sagen evolutionistisch, evolutionär, aber evolutionistisch klingt dann schon fast irgendwie ideologisch verbrennt, dass wir mit unterschiedlichen Neigungen, die ja in der Evolution allesamt da und dort ihren Zweck hatten, aber einen neutralen, moralisch neutralen Zweck, ausgestattet sind, dass es aber eben davon abhängt, welche Umstände strukturiert sind, wie wir mit diesen Dispositionen umgehen. Wir sind ja von Natur aus weder gut noch böse. Wir tragen beides in uns gewissermaßen, aber es hängt eben davon ab, wie wir leben, unter welchen Umständen wir leben, der ganze Komplex der Erziehung und so weiter, ob sich jemand eben so oder so entwickelt.
Wenn Sie jetzt selber sagen, dass es davon abhängt, wie wir damit umgehen, und wir haben aber keinen freien Willen und bis zu einem gewissen Grad können wir davon wollen, dabei gelehrt wird an Menschen. Das ist ja nicht so ein eigenartiger Tipp. Wenn jetzt eigentlich auch so etwas.
Ich habe
freien Willen nicht und
nur haben. Ich bin so weit, bis weit, weit, wo ich den Gedanken habe, dass ich gerade freien Willen habe. Aber entweder sind wir biologisch determiniert oder sind wir kulturell determiniert. Das ist eben die alte Trennung, die ich nicht aufrechterhalten möchte. Wir können uns weder von unserem biologischen Erbe noch von unserem kulturellen Erbe loslösen. Das sind miteinander verwickelt. Wie kann ich sagen, so 50% Kultur, 50% Natur. Das wäre ungefähr so, wenn ich fragen würde, bitte, also, oder Erbanlage, Umwelt, wie das früher meistens bezeichnet wurde. Was ist bei einem Produkt einer Multiplikation wichtiger, der Multiplikant oder Multiplikator? Na, wie soll ich die Frage beantworten? Beide sind in gleichem Maße wichtig.
In Ihrer Argumentation ist
der
Zwischenkämpfer, so wie ich das verstehe, entweder
bin ich
gut oder bin ich determiniert in meinen Entscheidungsfindungsprozessen oder biologisch determiniert.
Also wir haben nochmal, wir haben
eben und die haben eine evolutionäre, deterministische, körperliche oder geistige oder neuronale Basis.
Nicht ganz, nicht ganz deterministisch. Also deterministisch würde heißen, dass alle Wege eines Individuums gewissermaßen schon vorgegeben sind. So ist es auch wieder nicht. Das hat niemand behauptet. Ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Gerät hier nehmen, keine Sorge, wem auch immer es gehört, ich wäre es nicht, und da beim Fenster hinauswerfen. Das würde mir meine Anatomie und meine Physiologie problemlos ermöglichen. Ich könnte auch den Tisch nehmen und hinauswerfen. Nur, nichts spricht dafür und alles dagegen. Warum sollte ich das tun? Und ich fühle mich nicht in meinem Willen eingeschränkt, weil ich das nicht tue. Ich fühle mich auch nie eingeschränkt, wenn irgendwo bei einem Telegrafenmasten steht, Hinaufklettern verboten. Ich hatte nie in meinem Leben die Lust, auf der Telegrafenmasten hinaufzuklettern. Und ich werde das auch nicht tun. Das heißt also, das Gefühl von Freiheit, ich habe vorher von Illusion gesprochen, ist das Gefühl von Freiheit. Das ist ja wohl, worauf es ankommt, und der deutsche Philosoph Peter Bieri, vielleicht auch einigen von Ihnen bekannt als Pascal Mercier, als Romanautor, hat einmal ganz treffend gesagt, Freiheit ist ja nichts anderes als ab- oder gefühlte Abwesenheit von Zwang. Es ist mir ja egal, ob da meine Neuronen und so weiter mich da und dorthin nicht determinieren oder mitbestimmen. Ich werde das trotzdem nicht hinauswerfen. Wenn nichts dafür spricht, das ist ein Blödsinn. Und ich brauche da gar nicht viel rational drüber nachzudenken, was wäre, wenn ich so Ding hinauswerfen würde. Ich tue es einfach nicht und ich fühle mich damit in keiner Weise eingeschränkt. Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen von uns, und das sehen wir mal auch, ist das Positive, nicht nur die Bestien sozusagen, dass die allermeisten von uns ja, dass die allermeisten von uns ja ähnlich geht. Und dass sie in vielen Situationen sich deswegen frei fühlen, und auch meinen freien Willensrahmen, weil ein offensichtlicher Zwang fehlt. Ich glaube, nur darauf kommt es letzten Endes an. Jetzt haben wir bei den angesprochenen Fällen von Vergewaltigungen oder Triebtäter vor allem sind hier natürlich zu erwähnen, da schaut das ja wohl etwas anders aus. Und im Allgemeinen, nochmal, damit hier kein Missverständnis bleibt, er hat gesagt, es gibt evolutionäre Vorgaben, die können wir nicht einfach abstreifen, also das ist Dominanz, Unterwürfigkeit sind nur zwei von sehr vielen Beispielen, es gibt andere Beispiele im Bereich der Präferenzen in Bezug auf Ernährung und so weiter und so weiter. Es sind Vorgaben, die sich aber je nach Situation in die eine oder andere Richtung entwickeln können. Und daher ist sicherlich auch sehr wesentlich, in welcher Umgebung ein Mensch aufwächst, wie er erzogen wird, mit welchen Werten man ihn vielleicht schon früh konfrontiert und so weiter und so weiter. Denken Sie mal dran, dass Leute, um nicht wieder den Zweiten Weltkrieg zu erwähnen, sondern etwas Aktuelles, in Afghanistan oder im Irak, wie dort Kinder aufwachsen. Kinder, die jetzt 4, 5 Jahre alt sind, auf dem Weg zum Kindergarten, sofern dort überhaupt noch Kindergärten funktionieren, der sieht täglich irgendeinen Massaker oder irgendwas. Da fliegt ein Autobus in die Luft und so weiter, einigen Verwandten, einem Onkel oder seinem Vater wurden Arme abgerissen, der wächst damit auf und wird dann unter Umständen auch noch indoktriniert für, gegen eine bestimmte Richtung, es werden Feindbilder stimuliert, die kann mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen, wie sich diese Kinder entwickeln werden. Also da muss man jetzt keine empirischen Studien betreiben und sehr lange beobachten, was wird, das kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit voraussagen. Es mag auch da die eine oder andere Ausnahme geben, die verkraften das besser, ja, aber die Mehrzahl dieser Kinder, die sowas erleben, sind den Rest ihres Lebens traumatisiert. Und können von diesen Erlebnissen auch nicht mehr wirklich freikommen. Und das meine ich auch mit den Rahmenumständen. Nicht? Also wir haben leicht reden über Gewalt oder Gegengewalt und so weiter in Situationen, in der unter Umständen, die uns ein einigermaßen zumindest angenehmes Leben ermöglichen, als wenn wir täglich damit konfrontiert werden, da wird geschossen und da wird extra explodieren, Häuser und Autobusse, Menschen sprengen sich in die Luft und so weiter und so weiter. Da gab es einen Dokumentarfilm vor Jahren schon auch über das Leben der Kinder im Gazastreifen fertig. Ein Kind wird von Anfang an hier in Wien damit indoktriniert, also bis zur Marilfastraße, da sind die Guten und da kommen dann die Bösen und da wird gelegentlich tatsächlich herübergeschossen und so weiter. Irgendwann wird dann natürlich sich dieses Freund-Feind-Denken absolut manifestieren. Wir sind, das muss ich Ihnen natürlich schon sagen, bis zu einem gewissen Grade manipulierbar, indoktrinierbar, die berühmten Milgram-Experimente, die Sie sich alle kennen, die muss ich nicht mehr wiederholen, und andere Experimente zeigen, dass wiederum bestimmte Rahmenumstände vorausgesetzt, der Mensch, jeder, der eine mehr, der andere weniger, indoktrinierbar ist, dazu neigt, das oder jenes zu glauben. Und das Gefährlichste dabei ist natürlich die Konstruktion und die Indoktrination mit Feindbildern. Und das ist, glaube ich, ganz klar. Das eigentlich Erstaunliche ist, wiederum positiv, dass ja die allermeisten Menschen, sofern sie auch nur einigermaßen unter angenehmen Bedingungen leben, weder irgendwo einbrechen noch etwas stehlen und schon gar nicht jemanden vergewaltigen und töten. Und da mögen dann noch einmal auch solche Mechanismen mitspielen wie Gewissen, nicht? Die vorbewusste Überlegung, ja, das sollte man eigentlich nicht tun. Natürlich auch eines muss man sagen, das allerdings in sogenannten anonymen Massengesellschaften immer schwächer wird, die Angst vor der Schande oder erwischt zu werden. Ich glaube, dass viele Taten, zumindest im Kleineren, dadurch vereitelt worden sind, weil der Einzelne Angst hatte, erwischt zu werden. Das ist irgendwie peinlich. Nicht? Da schauen die anderen so, der hat irgendwas gestohlen. Das ist so ein Früher wurde man an den Pranger gestellt. Das hatte ja nicht zuletzt die Funktion, wenn auch aus heutiger Sicht, der Mensch als soziales Lebewesen, wenn es als Individuum den anderen als negatives Vorbild präsentiert wird, fühlt er sich in der Regel schlecht. Und das zusammen verhindert damit, das alles zusammen verhindert damit unter verschiedene Delikte bzw. Verbrechen. Ich fasse aber zusammen, für die Probleme, die wir in der Folge diskutieren werden, brauchen wir nicht die Überzeugung, dass es einen absoluten, in dem eingangs definierten Sinne autonomen, freien Willen gibt. Wir müssen vielmehr zur Kenntnis nehmen, dass wir alle als soziale Wesen natürlich nie allein leben, auf vielfältige Art und Weise mit anderen Menschen, auch anderen nichtmenschlichen Lebewesen, Stichwort Tierethik und später, konfrontiert sind, mit denen zusammenleben müssen, mehr oder weniger. Und allein daraus ergeben sich fundamentale Probleme der Ethik, fundamentale Fragen, alles zurückgehend auf die Frage, was sollen wir tun im Sinne von Kant, was sollen wir tun, um moralisch richtig zu handeln. Und von den Fällen abgesehen, von den extremen Fällen abgesehen, die ich hier eingeführt habe, brauchen wir dabei aber den freien Willen überhaupt nicht wirklich zu diskutieren. Dass wir einen Willen haben, wie gesagt, habe ich nicht bestritten. Ich bestreite auch nicht. Und ich glaube, das hat auch keiner der Neurobiologen bestritten, die Thesen gegen den freien Willen vertreten. Dass wir oft mehrere Optionen haben, um zu entscheiden, ist auch nicht bestreiten. Die Frage ist nur, warum wir uns gerade so oder so entscheiden. Aber Optionen gibt es in vielen Fällen zumindest. Gäbe es die nicht, nur dann, wäre die ganze folgende Diskussion jetzt für den Rest des Semesters über moralische Fragen im Bereich der medizinischen Ethik, Tierethik, ökologische Ethik und so weiter überflüssig, wir könnten heute nach Hause gehen. Ich habe dieses Problem des freien Willens gerade deswegen heute hier quasi eingeschoben, weil es erstens in der öffentlichen Diskussion auch immer wieder angeführt wird, und zwar gerade als ein Problem. Wenn es also Willensfreiheit nicht gibt, dann fallen unsere Moral- und Rechtssysteme wie ein Kartenhaus zusammen. Das eben glaube ich nicht. Denn als Individuen in Gemeinschaften, in Gesellschaften, nehmen wir auch verschiedene Pflichten, um sich diesen Ausdruck zu bedienen, wahr. Wir haben auch, die meisten von uns, haben ja auch die Intention, in einer Gemeinschaft mehr oder weniger zufrieden und glücklich zu werden. Wir sind ja als soziale Lebewesen nicht nur geborene Totschläger und Mörder. Wir erfreuen uns ja auch im sozialen Leben. Wir gewinnen ja ein Plus daraus, dass wir, wie gesagt, in Sozietät, in Gemeinschaften leben. Und ich glaube, dass diese Antriebe an und für sich schon genügen, mit oder ohne freien Willen gleich, um also in verschiedenen komplexen Problemen und vielleicht sogar die moralisch richtige Entscheidung zu treffen. Bitte schön.
Aber nur um diesen kleinen Zeitraum von 2000 Jahren oder 5000 Jahren zu überbrücken, der Mensch ist, glaube ich, trotzdem anders. Der Mensch schlagt sich in die Köpfe ein. Anscheinend ist der Mensch aber nicht so, dass er diese Sozialität wirklich gut leben kann. Dann gibt es ständig die Kriege.
Ja, das ist schon.
Sie haben uns heute von Extrembeispielen erzählt, aber was ist, wenn das Schwierige ist, das dazwischen?
Hier ist jetzt ein Artikel erschienen, habe ich gestern gelesen. Da war ein Symbol, offenbar in der Schweiz, woher kommt das Böse? Sehr lesenswert.
Wenn das wirklich so in der Zeit drinnen ist, das kommen zwei Dinge zusammen. Der eine will ich leben und der andere mehr will ich umbringen und trotzdem soll meiner stärker sein.
Aber hier ist zu lesen, also wenn man die historische Perspektive also anlegt, die letzten Jahrtausende. Herzlich, ich bin ja im Allgemeinen skeptisch, aber in dem Fall gebe ich zu, dass es so etwas wie Fortschritt gegeben hat. Noch im Mittelalter war die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einer kleinen Reise mit einem Pferdewagen von einem Dorf ins nächste ausgeraubt und erschlagen werde, sehr groß. Dass sie in London des 18. und 19. Jahrhunderts irgendwann in der Nacht in einer der dunklen Gassen erschlagen werden, war relativ selten. Diese Wahrscheinlichkeiten sind heute wesentlich niedriger. Also eine Reise mit einem ICE-Zug von Wien nach Würzburg, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da einen Fahrgast erschlägt, ist äußerst gering. Ja, im Gegensatz zu der Kutschenfahrt im Mittelalter. Direkt dazu?
Ich wollte nur entgegenhalten, und zwar dafür ist das 20. Jahrhundert jenes, in dem es die meisten Kriegstoten gegeben hat, und ich glaube, es überwiegt sogar das 20. Jahrhundert sämtliche Jahrhunderte zuvor. Also das ist
klar. Ja.
Etwas, wo ich sage, der individuelle Mord
oder das
individuelle Verbrechen ist zurückgegangen und es hat eine Explosion des.
Dass das 20. Jahrhundert dabei dominiert, hat folgenden Grund, ganz einfach. Es hatte zwei Weltkriege, das hatte kein Jahrhundert zuvor. Dann gab es den Vietnamkrieg, dann gab es den Koreakrieg, dann gab es das und das und das, dann gab es den Sieben-Tage-Krieg, sogenannten Blitzkrieg, ich kann das gar nicht aufzählen. Und da ist die Zahl der Toten allein schon so gewaltig. Also ich würde aber nicht sagen, dass es grundsätzlich in der Gesamtbilanz das 20. Jahrhundert auf individueller Ebene eben grausamer war als andere, im Gegenteil. Und das heißt jetzt nicht, dass der Mensch insgesamt besser geworden wäre, sondern dass gewisse Mechanismen, auch der Rechtsprechung und so weiter, dann doch greifen. Nicht immer und überall, und es sind viele, dass die Rechtsprechung, viele sind Rechtsprechungen sicher auch nicht optimal, aber wie gesagt, wir leben heute relativ sicherer als etwa im Mittelalter oder noch im 18. und 19. Jahrhundert. Die individuelle Gewalt, nicht die kollektive, Kriege und so weiter, da haben Sie völlig recht, ist im Allgemeinen zurückgegangen. Das ist vielleicht, oder klingt für viele paradox, die in den Medien, in den Zeitungen ja nur lesen, von da wurde in München jemand zu Tode getrampelt, in einer Schule, in den Amokläufen und so weiter. Da muss man auch sagen, dass die Medien auch klar unsere Aufmerksamkeit genau auf diese Dinge richten. Im Mittelalter war es ein Gang und Gäbe, dass jemand unterwegs und Wegelagen und überfallen und erschlagen wurde. Es hat auch niemand darüber berichtet. Vielleicht ist das so, allerdings sehr positiv, gerade weil so genau darüber berichtet wird, sind das immer mehr Ausnahmen und nicht Regeln. Das sollte man hoffen dürfen. Bitte.
Ich würde sagen, dass sich die Kultur auch irgendwie evolutionär verhält, insofern, dass sie sich, dass diejenigen Kulturen aussterben, also Kulturarten aussterben, die nicht funktionieren.
Es gibt also in diesem Artikel in der Zeit, gibt es also einen Schweizer Ethnologe, der verschiedene Kulturen untersucht und hat nur eine gefunden, ich glaube in Thailand, jedenfalls in Asien, in der Gegend, Süd-Südostasien, in einer einsamen Waldgegend, einen Stamm oder einen Stammesverband, und über Jahre hat er die untersucht, die sind tatsächlich friedlich, da gab es nie. Das ist aber die einzige, und das ist nicht die Regel. Die Regel ist also, Gewalt gibt es bei allen Typen, und in einer mehr, in anderen weniger. Also die sogenannten Naturvölker, Wildbeutergesellschaften, die früher gern als also romantisch verklärt wurden, sind alles andere als friedfertig. Die Zahl, und das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, also nicht nachprüfen empirisch, aber manches kann man auch vielleicht glauben, die Wahrscheinlichkeit bei bestimmten dieser sogenannten Naturvölker heute erschlagen zu werden, soll wesentlich höher sein, als in New York einem Verbrecher zum Opfer zu fallen. Das muss uns zu denken geben. Und in diesem Sinne möchte ich für heute schließen. Danke für Ihre Geduld und heute in einer Woche dann sehen wir uns wieder.